Gut, dann fangen wir jetzt mit dem inhaltlichen Teil der Übung für heute an. Es geht um zwei Themen grundsätzlich. Das eine ist der Umgang mit IT-Sicherheitsbedrohungen aus Sicht der Nutzer, was wir jetzt in dem Gastvortrag von McKinsey hatten, was wir auch in der letzten Vorlesung hatten. Wie geht man als Nutzer mit solchen Sicherheitsbedrohungen um? Wann ergreift man vielleicht Maßnahmen irgendwie entsprechend dagegen? Der zweite inhaltliche Punkt ist das zentrale Standardisierungsproblem, das wir ein bisschen üben wollen, das wir auch in der Vorlesung schon hatten. Und hier nochmal als kleine Wiederholung, das war diese Threat Avoidance Perspektive, die wir in der Vorlesung hatten. Da hatten wir hier dieses Modell, das erklären soll, wann ein einzelner Nutzer entsprechende Maßnahmen ergreift, um sich vor einer bestimmten IT-Sicherheitsbedrohung, zum Beispiel irgendwie Spyware, zu schützen. Und da haben wir einmal gesagt, dass das natürlich irgendwie was mit den Charakteristiken der Bedrohung zu tun hat und dass man die in so zwei Dimensionen unterscheiden kann. Das einmal so dieses Ausmaß der Bedrohung, ne, was ist der Schaden, der passieren kann, der Ausmaß des Schadens, ne? Und das andere ist so die Wahrscheinlichkeit, mit der irgendwie was passieren kann, ne? Das kann man sich gut vorstellen, dass das irgendwie so die Wahrnehmung der Bedrohung für so ein Individuum ausmacht, ne? Das ist nicht nur im IT-Bereich so, sondern das gilt so auch für generelle Risiken, ne? Irgendwie das Risiko, dass irgendwie ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt, hat vielleicht eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, aber der Schaden wäre sehr hoch. Dagegen, was weiß ich, ne? Dass man. Fällt mir kein anderes Beispiel ein. Könnt ihr euch vorstellen, ne, dass es da auch andere Beispiele gibt, wo das anders ausgeprägt ist, ne? Genau, und diese beiden Dimensionen machen so ein bisschen die Wahrnehmung im Kopf von so einer Bedrohung aus. Und je höher das eine oder je höher das andere, desto höher auch irgendwie diese Wahrnehmung der Bedrohung, ne? Und dann haben wir gesagt, je höher diese Wahrnehmung von so einer Bedrohung, desto höher ist auch meine Motivation als Individuum, irgendwie was dagegen zu unternehmen. Ne? Das ist erstmal noch keine Handlung, sondern das ist erstmal im Kopf so eine Intention irgendwie oder so eine Motivation, irgendwas entsprechend dagegen zu tun. Und dann haben wir hier noch drei andere Faktoren gehabt. Das ist einmal diese Effektivität einer entsprechenden Schutzmaßnahme. Je höher ich diese Effektivität einschätze, desto höher auch entsprechend meine Motivation, diese einzusetzen. Je höher die Kosten, diese Schutzmaßnahme umzusetzen, desto geringer meine Motivation entsprechend, ne? Und dieses Konstrukt, dieses Self-Efficacy, haben wir gesagt, das ist sowas wie irgendwie mein Gefühl, für wie fähig halte ich mich entsprechend mit dieser Schutzmaßnahme umzugehen, ne? Wenn ich jetzt irgendwie überhaupt keine Ahnung habe von computergestützter von Tools irgendwie, wenn ich nicht weiß, wie man sowas installieren, benutzen muss oder so, und wenn ich auch das Gefühl habe, ja, das kriege ich irgendwie nicht alleine hin, ne? Dann ist meine Motivation, da entsprechend was dagegen zu machen, wahrscheinlich auch geringer, ne? So, und dann haben wir gesagt, diese Motivation, dieser Gefahr irgendwie aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise da was dagegen zu machen, die wird dann auch letztendlich mein Verhalten bestimmen, ne? Habt ihr dazu irgendwelche Fragen? Ist das klar soweit, das Modell? Sagt gern einfach Bescheid. Dieser Interaktionseffekt, Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben den in der Vorlesung mal ausgeklammert, diese Interaktionseffekte. Also Interaktionseffekte bedeuten immer, dass zwei Größen, Variablen, in dem Fall diese beiden Variablen, dass die irgendwie miteinander interagieren. Das heißt, wenn das eine irgendwie ausgeprägt ist und das andere auch irgendwie ausgeprägt ist, dass es dann, dass die nicht unabhängig voneinander wirken, ne? Und je höher oder dieses Minus, dieser Interaktionseffekt sagt hier, dass wenn das hier entsprechend hoch ist, diese Bedrohung, dann ist der Gesamteffekt dieser Bedrohung auf diese Motivation hängt davon ab, wie hoch ich diese Effektivität einschätze. Ne? Angenommen, wir haben hier so ein festes Level dieser Bedrohung, das halten wir irgendwie fest, dann ist das der Gesamteffekt, der davon ausgeht, auf diese Motivation, hängt davon ab, wie hoch das hier ist. Ne? Ist das höher, diese Effektivität? Also, festes Level von Bedrohung hat irgendwie einen Effekt auf diese Motivation. Und wenn das da hoch ist, dann ist der Gesamteffekt von dieser Bedrohung auf das hier geringer. Deshalb ist das ein Minus. Ja? Und wenn aber wir halten diese Bedrohung wieder fest, wenn die Bedrohung irgendwie ein konstantes Level hat und das da ist aber geringer, dann müsste der Effekt hier von dieser Bedrohung auf die Motivation höher sein. Wie kann man sich das erklären? Wir haben irgendwie ein bestimmtes Bedrohungslevel und ich schätze die Effektivität meiner Schutzmaßnahmen irgendwie als ja, relativ hoch ein. Dann wirkt diese Bedrohung vielleicht nicht mehr, wirkt sich nicht mehr so drastisch aus, weil ich vielleicht das Gefühl habe, ja, so schlimm ist es irgendwie nicht, ne? Weil man hat ja irgendwie Mittel, um sich davor zu schützen, ne? Ist das einigermaßen klar? Okay. Aber diese Interaktionseffekte, die sind durchaus diskutabel und deshalb hat Thomas ja auch in der Vorlesung rausgelassen, das müsst ihr für die Klausur nicht verstehen. Okay? Gibt es noch andere Fragen zu dem Modell? Okay. Jetzt wollen wir euch hier nämlich eine alternative Perspektive auf dieses Thema vorstellen. Es geht auch wieder darum, wann haben Nutzer vor, irgendwelche Schutzmaßnahmen gegenüber Bedrohungen zu ergreifen. Da gibt es hier dieses Fear Appeals Model von Johnston und Warkentin. Und das nimmt so ein bisschen eine andere Perspektive ein. Und wir sehen hier, dass wir wieder relativ ähnliche Variablen haben. Hier am Ende diese abhängige Variable, das ist die Verhaltensintention. Und das könnt ihr euch vorstellen als, habe ich die Intention, irgendwie eine Schutzmaßnahme zu ergreifen. Ne? Das entspricht hier auf der vorherigen Folie bei diesem anderen Modell so in ungefähr dieser Motivation. Ne? Habe ich vor, bin ich motiviert, irgendwas zu machen. Dann sehen wir hier diese Self-Efficacy, die haben wir auch in dem anderen Modell gehabt, ne? Das bleibt gleich. So eine Response-Efficacy, das ist gleichzusetzen hier in dem anderen Modell mit dieser Safeguard-Effectiveness. Ne? Habe ich das Gefühl, dass die Response, also diese Antwort, diese Maßnahme, die ich ergreifen kann, ob die irgendwie effektiv ist, was gegen diese Bedrohung zu machen. Und diese beiden Variablen hier hinten, das entspricht genau diesen beiden Risiko- oder Bedrohungsfaktoren, die wir schon hatten. Das eine ist einmal das Ausmaß des Schadens, das wir wahrnehmen, und das andere ist so diese Wahrscheinlichkeit, die Threat Susceptibility, also wahrscheinlich halte ich es, dass mir irgendwie da was passiert. Ne? Und was neu ist in diesem Modell, ist diese Social Influence, die irgendwie meine Motivation oder meine Intention beeinflusst. Entschuldigung. Und da wird eben gesagt, dass das, was andere irgendwie denken über diese Maßnahme, ne, oder darüber denken, was richtig und was falsch ist, dass das mich irgendwie auch beeinflusst in meiner Intention. So. Und was schlagen die jetzt für Effekte vor? Die sagen jetzt einmal, dieses Ausmaß dieser Bedrohung wird verringert irgendwie meine Wahrnehmung der Effektivität der Maßnahme, und es verringert außerdem das Gefühl, habe ich das irgendwie im Griff, ne? Oder kann ich dagegen selbst was effektiv tun? Und genauso stellen sie hier die Hypothese auf, dass diese Wahrscheinlichkeit dieser Bedrohung, dass die ebenfalls, je höher die ist, desto geringer ist einmal diese Wahrnehmung der Effektivität der Maßnahme und desto geringer ist so irgendwie mein eigenes Gefühl, ob ich was dagegen effektiv tun kann. Und sowohl diese Self-Efficacy als auch diese Response-Efficacy, je höher die sind, desto höher ist wahrscheinlich auch meine Intention, irgendwie diese Maßnahme zu ergreifen, ne? Und auch dieser soziale Druck oder wie man das nennen kann, ne, dieser soziale Einfluss, je höher der ist, desto höher ist auch meine Intention, so eine Maßnahme zu ergreifen. Habt ihr zu dem Modell irgendwelche Fragen? Könnt ihr euch, ja? Ja. Ist auch auf End-User ausgerichtet, ja. Ist genau der gleiche Betrachtungsgegenstand, ne? Die Frage ist, wann ergreifen Endnutzer irgendwelche Maßnahmen, um sich vor IT-bezogenen Bedrohungen zu schützen. Versucht genau das Gleiche zu erklären, ist aber ein anderer Ansatz. Okay. Jetzt die Aufgaben hierzu. Die erste Aufgabe, dieses Fear Appeals Model, das ist ja erstmal eine Theorie, ne? Man hat die Theorie, dass irgendwie diese beiden Risikofaktoren, dass die mich irgendwie beeinflussen, ne, als Nutzer und dass so mein Gefühl für so diese Effektivität von mir und der Maßnahme, dass die irgendwie so meine Verhaltensintention beeinflussen. Und diese Theorie besteht aus verschiedenen Hypothesen. Ne. Einmal der Hypothese, dass hier diese Self-Efficacy, wenn das höher ist, ist meine Intention höher. Das ist die Hypothese. Hier oben diese Hypothese 1 ist, dass je höher ich die Effektivität der Maßnahme einschätze, desto höher meine Intention und so weiter. Ne? Das ist immer hier an diesem, das ist die Hypothese 2 und die ist mit dem Plus versehen und Plus bedeutet, dass es einen positiven Zusammenhang gibt. Ist das höher, ist das auch höher. Ja? Wenn hier jetzt ein Minus stünde wäre, ist das höher, wird das wahrscheinlich niedriger sein. So kann man diese Hypothesen als Theorie verstehen. Und die erste Aufgabe ist jetzt, dass ihr Argumente finden sollt für diese Hypothesen. Ne? Warum ist das so, dass je höher das ist, desto höher auch das? Ne? Was ist das Argument, das dahinter liegt? Was ist das Argument dahinter, dass ich denke, dass je höher dieser soziale Einfluss, desto höher auch irgendwie meine Verhaltensabsicht? Ich teile euch das gleich noch aus, alle Informationen, die ihr dafür braucht. Die Aufgabe, die ihr danach euch mal überlegen sollt, ist die Frage, jetzt stellt man als Wissenschaftler irgendwie so eine Theorie auf, man hat so Hypothesen, die sind erstmal noch nicht bestätigt. Die muss man jetzt irgendwie empirisch testen, um quasi diese Theorie zu bestätigen bzw. verwerfen zu müssen, ne? Und jetzt ist die Frage, wie würdet ihr daran gehen, wenn ihr diese Hypothesen irgendwie empirisch testen müsstet, ne? Es kann ja mal passieren, dass ihr irgendwie in der Abschlussarbeit oder sowas irgendwie sowas Empirisches machen wollt oder sollt, ne? Und dass ihr dann eben auch entsprechende Hypothesen aufstellen müsst. Dafür müsst ihr irgendwelche Argumente finden und irgendwie müsst ihr diese Hypothesen dann auch testen, ne? Es kann gut passieren, dass ihr sowas irgendwie mal in der Studien- oder Masterarbeit machen müsst. Ja. Und die letzte Aufgabe ist hier, was die wesentlichen Unterschiede eurer Ansicht nach sind zwischen den beiden Theorien, also einmal dieser Threat Avoidance Perspektive und dann diesem Fear Appeals Model, was die wesentlichen Unterschiede sind, obwohl sie eigentlich versuchen, das Gleiche zu erklären. Ne? Ich habe euch hier mal die beiden Modelle nebeneinander ausgedruckt und hinten drauf sind nochmal Definitionen von diesen einzelnen Variablen, ne? Damit ihr wisst, was darunter zu verstehen ist. Wenn ihr da aber irgendwie noch so Fragen habt, dann könnt ihr natürlich jederzeit fragen. So, dann lasst uns mal mit den Argumenten für die Hypothesen, also der Aufgabe 1.1 anfangen. Wollt ihr uns da mal erzählen, was ihr da herausgefunden habt? Ich lege mal kurz das Modell auf hier. So, zu dieser H1.
Ja, also genau, H1, dass die Maßnahmen, der Glaube daran, dass die Maßnahme effektiv sein wird, darauf die auch etwas umzusetzen oder etwas zu machen. Ja, wenn man eher nicht daran glauben würde, dann, ich glaube, das ist ganz intuitiv, dass man dann sagt, nee, dann würde ich es auch eher nicht machen.
Ist
Also
nicht so
dieser
kompliziert, ne?
positive Zusammenhang, ich glaube, das ist bei H1 ganz klar, bei
Genau.
H2 wahrscheinlich auch. Dass das, wenn wenn man glaubt, man kann es umsetzen, dann wird man dies auch eher tun, als wenn man sagt, nee, da kann ich eh nichts machen.
Genau, irgendwie da bei dieser 1 da oben kann man sich vorstellen, es gibt irgendwie eine Maßnahme, um irgendwas zu tun. Also es geht ja immer darum, ob diese Maßnahme als effektiv bewertet wird. Und effektiv bedeutet, dass es das richtige Mittel für den Zweck ist, ne? Und wenn das jetzt irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie eine Zange habe und soll einen Nagel in die Wand hauen, ne, dann bin ich nicht so unbedingt davon überzeugt, dass das richtige Mittel für den Zweck ist. Und dann habe ich wahrscheinlich auch nicht die Absicht, das zu tun. Ne? Oder andersrum hier unten, wenn ich irgendwie nicht das Gefühl habe, ich kann das so richtig umsetzen, ne? Ich bin nicht in der Lage, irgendwie einen tollen Tisch zu schreinern, ne? Dann werde ich das wahrscheinlich auch nicht tun. Genau, ist relativ intuitiv und geradeaus. Wie ist es denn mit der H3?
Ja, denke ich, ist genauso eher intuitiv, dass man gerne das macht, was andere auch unterstützen oder befürworten oder sagen. Ja. Oder wenn jemand anderes sagt, das geht eher nicht, dann wird man es vielleicht auch eher nicht machen. Also,
warum ist das so?
Ja, weil man vielleicht nicht gerne ganz alleine verantwortlich ist, wenn das so macht. Das kann sein.
Ja, genau.
Damit wir sind halt nicht soziale Wesen. Und von daher.
Damit man nicht nachher als der dasteht, der irgendwie den eigenen Kopf hatte und dann ist es schiefgegangen, ne? Und dann hört man sich an, irgendwie habe ich jedoch gesagt oder sowas. Zum Beispiel, ne? Also entstehen so Gruppendynamiken und vielleicht auch so eine Norm, so ein Druck, irgendwie das zu machen, was die, von denen ich glaube, dass sie Ahnung haben, irgendwie auch befürworten, ne? Okay, super. Wie sieht's denn mit den H4 und H5 aus? Die sind nämlich ein bisschen trickier.
Die sind ein bisschen schwieriger, die sind nicht gleich so intuitiv. Aha. Also bei der H4A kann man sich überlegen, also wenn die Bedrohung schwerwiegender ist, dann ist man vielleicht auch der Meinung, dass sie komplett komplexer ist und schwerer zu lösen ist. Mhm. Und deswegen nicht daran glaubt, dass man eine effektive Antwort finden kann. Also weniger dazu geneigt ist halt eben. Mhm. Ja. Eigentlich analog bei der 4B, also wenn das ein schweres Problem ist, dann werde ich auch eher dran zweifeln, ob ich es denn lösen kann. Mhm. Ja. Mhm. Und bei der H5, da fällt es dann aber ziemlich schwer, also sich was auszudenken, wieso das denn so sein sollte, dieser Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit und der Effektivität, beziehungsweise dem Glauben daran, das selber umsetzen zu können. Kann sein, wenn es wahrscheinlicher ist, dann ist es vielleicht auch schwerer zu handhaben. Deswegen kann man sich vielleicht denken, dass es sich nicht so gut umsetzen lässt. Aber eigentlich ist das nicht ganz griffig und schwer zu argumentieren. Und das finde ich noch eigentlich unpassender, selbst bei der 5b.
Ja.
Ich denke, das ist schwierig.
Ich sage euch mal, vielen Dank, sehr gut. Ich sage euch mal, was die Autoren sich dazu ausgedacht haben, wie sie das begründet haben. Die Hypothesen 1 bis 3, das ist, denke ich, klar. Ne? Das ist genau das, was ihr gesagt habt. Für die H4, 5a jeweils, wo es um die Bedrohung, und zwar das Ausmaß und die Wahrscheinlichkeit und den Effekt auf die Effektivität, die eingeschätzte Effektivität der Maßnahme geht, ne? Das ist nicht so ganz eine rationale Begründung, aber also die Begründung ist schon rational, aber die zielt ein bisschen darauf, dass wir Menschen nicht immer rational sind. Und deshalb heißt das Ding auch Fear Appeals Model. Es geht nämlich darum, dass in so einem Zusammenhang, wo ich mich irgendwie bedroht fühle, dass da dann Angst eine Rolle spielt, ne? Und Menschen, die Angst haben oder Wesen, die Angst haben, handeln vielleicht auch nicht immer ganz rational, ne? Und die Begründung ist hier, je größer oder unmittelbarer, das heißt, je höher diese Wahrscheinlichkeit, ne, desto größer habe ich vielleicht auch Angst vor dieser Bedrohung und bin vielleicht so ein bisschen emotional. Und in diesem Zustand schätze ich vielleicht manche Sachen nicht mehr ganz so objektiv ein. Ne? Und dann kann ich mir vielleicht vorstellen, dass irgendwie ein Mittel vielleicht doch nicht so irgendwie das richtige, das Mittel der Wahl ist, ne? Vielleicht habe ich dann irgendwie, kann ich das dann nicht so ganz objektiv beurteilen und denke dann, ja, diese Maßnahme, ja, das bringt eh nichts, ne? Das ist so ein bisschen irrational. Genauso ist die Argumentation auch mit diesen Effekten auf diese Self-Efficacy, ne? wenn ich mich irgendwie bedroht fühle, fange ich vielleicht an zu zweifeln irgendwie an meinen Fähigkeiten, ne? Weil Leute, die irgendwie unter Druck stehen und in einer Bedrohungssituation sind, ja, wenn man dafür nicht irgendwie trainiert ist, wie, was weiß ich, Soldaten oder sowas, ne, dann handelt man vielleicht nicht mehr so, wie man das eigentlich könnte, wenn man nicht irgendwie diesen Angstzustand hat, ne. Das ist die Begründung der Autoren, zumindest für diese Hypothesen. Dabei ist man auch noch ganz interessant, das hatte ich vorhin noch ausgelassen, ne, diese gestrichelten Linien bedeuten, dass die Effekte, die hier untersucht wurden, in den Daten nicht signifikant waren. Ne? Die anderen Effekte mit den durchgezogenen Linien, die konnten als signifikant bestätigt werden. Und bei diesen Effekten von dieser Wahrscheinlichkeit auf diese jeweils Response und Self-Efficacy, die wurden als nicht signifikant gefunden. Ja? Ja, da hast du recht. Ich habe das jetzt für die Übung ein bisschen zusammengefasst, weil die Begründungen so vom Mechanismus her sehr ähnlich waren. Ne? Die Autoren haben in dem Paper selbst schon separate Argumente aufgeführt. Ja, was ich noch sagen wollte zu diesen nicht signifikanten Effekten hier und hier. Was glaubt ihr denn, warum vielleicht ausgerechnet diese, die von dieser Wahrscheinlichkeit ausgehen, nicht signifikant waren? Ja. Genau. Ja. Diese Effektivität einmal von mir selbst und einmal von dieser Maßnahme, die hängt nicht so sehr von der Wahrscheinlichkeit ab, könnte man jetzt argumentieren, sondern eher inhaltlich von dem, was bei dieser Bedrohung los ist. Ne? Was passiert da? Und was da passiert, bestimmt irgendwie, ob inhaltlich das ein richtiges Mittel irgendwie für den Zweck ist oder ob ich glaube, dass ich mit diesen Bedrohungen inhaltlich irgendwie umgehen kann. Ne? Ob das jetzt häufiger passiert oder weniger häufig, das spielt vielleicht nicht so sehr die Rolle. Ne? Weil wenn ich das Gefühl habe, ich kann damit umgehen, kann ich es vermutlich auch, wenn diese Bedrohung häufiger eintritt. Ne? Das hat damit nicht so viel zu tun. Okay. Bezüglich der Methodik, wie würdet ihr das testen? Fangen wir vielleicht mal bei euch an.
Also was wir uns überlegt hatten, ist, dass man irgendwie so einen Online-Fragebogen vielleicht machen kann, wo man verschiedene Szenarien und Bedrohungen halt als Beispiel vorgibt. Und diese Bedrohungen haben halt unterschiedliche Ausprägungen von der Signifikanz und von der Wahrscheinlichkeit, dass sie eintritt. Und anschließend kann man dann noch fragen, wie würden Sie jetzt sich verhalten, wenn Ihr Kollege Ihnen zum Beispiel empfehlen würde, eine Spyware zu installieren, so dass man da nochmal zu verschiedenen Kombinationen halt ausprobiert aus Bedrohungsszenarien und diesen Ausprägungen dann von Social Influence und diesen anderen zwei Parametern.
Ja, sehr gut. Machst du das Mikro kurz aus, dann nimmt es nicht eure Atemgeräusche auf. Meine reichen schon. Ist genau richtig. Die haben ein Experiment durchgeführt. Ja? Die haben Universitätsmitarbeiter und Studierende, haben sie informiert über das Security Management der Universität. Irgendwie haben sie auf diese Studie aufmerksam gemacht und sie zu einem Laborexperiment am Beispiel Spyware eingeladen, um dieses Stimulus Organism Response Modell zu testen. Sagt euch das was, Stimulus Organism Response? Also ich habe ein Stimulus, der löst irgendwas aus, das geht in so einen Organismus rein, das ist in dem Fall der User, in dem passiert irgendwas und am Ende hat man eine Response, der macht irgendwas oder macht irgendwas nicht. Ne? So ein ganz allgemeines Modell, was man ja viel irgendwie auch im Studium irgendwie als Theorie kennenlernt. Genau, und diese Teilnehmer, die sich da bereit erklärt haben, die wurden in drei Experimentgruppen eingeladen und die erste Gruppe, die wurde vor dem Experiment befragt. Und zwar befragt heißt zu diesen Variablen. Ne? Da gibt es dann irgendwelche Skalen, da wird dann gefragt, was denken die Leute, die ihnen irgendwie wichtig sind, was denken die über diesen Zusammenhang irgendwie, wie schätzen sie die Bedrohung ein, ne? Was glauben sie, wie fähig sind sie selbst damit umzugehen, solche Sachen. Ne? Also einmal Befragung vorher, dann wurden sie hier so einer Bedrohung ausgesetzt, genau wie du gesagt hast, und dann wurden sie nochmal befragt. Und das macht man dazu, um zu sehen, dass diese Manipulation, die hier stattfindet, dass die auch effektiv ist. Ne? Man möchte einen kausalen Zusammenhang zeigen. Ne? Man möchte zeigen, dass hier, ich lege das mal auf, dass hier, das beeinflusst. Ne? Und dafür muss man das manipulieren und danach nochmal gucken, wie hat sich das verändert. Ne? Weil wenn man beides einfach gleichzeitig abfragt, weiß man nicht, ob jetzt das hier das beeinflusst oder ob ich allgemein so das Gefühl habe, ich kann ganz gut damit umgehen und deshalb schätze ich die Wahrscheinlichkeit, dass mir das passiert, auch als geringer ein. Ne? Deshalb ganz wichtig, diese Manipulation, um diesen kausalen Zusammenhang zu zeigen. Die Gruppe 2 wurde ausschließlich befragt, um zu zeigen, dass halt hier diese Manipulation wirklich dafür verantwortlich ist, dass hier hinten dann irgendwas rauskommt. Ne? Und dann gab es noch so eine Gruppe 3, die wurden ähnlich wie die Gruppe 1 mit einer Bedrohung konfrontiert und dann am Ende befragt, aber die wurden vorher nicht befragt. Was könnt ihr euch vorstellen, warum man das macht? Ja, in gewisser Weise schon, ja. Auch eine Idee, ja. Es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür und man sagt nämlich, oder man bei dieser Methodik, es gibt klassische Experimente, die sind so, man befragt, manipuliert und befragt wieder, ne? Und dann hat man so eine Kontrollgruppe, bei der nichts passiert. Aber diese Befragung hier vorne könnte möglicherweise schon irgendwas auslösen, was dann allein dadurch, dass ich mir Gedanken vorher schon drüber mache, irgendwie hier diese Bedrohung anders wahrnehmen lässt, ne? Das heißt, ich habe die hier irgendwie schon ein bisschen geprimed, gebiased, manipuliert oder irgendwas. Ne? Und das heißt hier, das da könnte irgendwie vielleicht anders wahrgenommen werden, wie es vielleicht sonst nicht wahrgenommen würde. Ne? Und deshalb macht man hier diese Gruppe, die vorher nicht geprimed wird, um zu zeigen, dass es diesen Effekt hier trotzdem gibt. Ne? Und dass der nicht davon abhängt, was die vorher schon, über was die sich vorher alles Gedanken gemacht haben. Ne? Kann man sich vielleicht vorstellen, dass wenn man irgendwie eine Befragung kriegt, wie sieht das aus mit Risiko und so weiter, ne? Dass man, wenn man vorher schon sich Gedanken so über Risiken gemacht hat, dass man so eine Manipulation vielleicht dann anders liest oder wahrnimmt. Ne? Und einfach um sich diesen Angriffspunkt irgendwie, um dem entgegenzuwirken, ne? dass nur die Methodik zu diesem Effekt führt, macht man diese dritte Gruppe da noch. Und diese Variablen, genau wie du gesagt hast, wurden dann über Fragebogen abgefragt. Hier nochmal ganz kurz diese Manipulation, die da stattgefunden hat. Das ist jetzt hier schlecht zu lesen, das könnt ihr dann nochmal am Rechner nachschauen. Das war so eine Mail, die dann von diesem Security Office da ausgegangen ist, ne? Und die erstmal aufgeklärt hat hier über die Bedrohung von Spyware. Und da wurde irgendwie hier sowas gesagt, momentan ganz aktuell sind 91% aller PCs zu Hause irgendwie mit irgendeiner Art von Spyware infiziert. Ne? Und das gibt einem schon mal so das Gefühl irgendwie für so eine Wahrscheinlichkeit, ne? Dieser Bedrohung. Und dann steht hier irgendwas, the effects of spyware may be disastrous, as some form of it may lead to fraud or identity theft, ne? Um einem so das Ausmaß der Bedrohung irgendwie klar zu machen, ne? Und dann wird noch gesagt, es gibt hier Methoden, mit denen man sich davor schützen kann und das ist relativ leicht zu machen und sowas, ne? Um auch diese anderen Variablen wie die eigene, die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten bzw. dieser Methoden noch zu beeinflussen. Gut, zu den Unterschieden in den Theorien, wollt ihr dazu was dazu sagen? Müsst ihr das Mikro erst wieder anmachen?
Bei dem oberen Modell haben wir ja eigentlich nur die Interaktion zwischen Perceived Threat und Safeguard Effectiveness. Und beim zweiten Modell haben wir nochmal Perceived Threat und der Self-Efficiency. noch diese Interaktion. Und den sozialen Einfluss, den gibt es auch im oberen Modell nicht.
Genau. Noch was?
Ja, und auch die Safeguard-Kosten werden im zweiten Beispiel nicht berücksichtigt, im zweiten Modell.
Die Kosten, genau, ja. Genau. Ja, also einmal, ich habe das mal hier eingeteilt in zwei Arten von Unterschieden. Einmal die Studienvariablen, genau diese Kosten gibt es nicht und es gibt auch dieses tatsächliche Verhalten, was man hier ganz rechts sieht, ne, das wurde in der zweiten Studie nicht mit erhoben bzw. gemessen. Und diese soziale Einflüsse, genau, die gab es im ersten Modell nicht. So. Und dann Unterschiede in der Argumentation und das... Das sind für mich die größeren Unterschiede. Einmal diese Interaktionseffekte, wo wir gesagt haben, okay, die klammern wir jetzt mal aus. Aber hier, bei dieser zweiten Studie, die wir heute kennengelernt haben, beeinflusst die Wahrnehmung der Bedrohung auch die Wahrnehmung dieser Maßnahme und meiner eigenen Fähigkeiten. Wir haben gesehen, dass hier die Wahrnehmung der Bedrohung in Sachen Ausmaß und Schadenshöhe, dass die irgendwie mich selbst und meine Einschätzungen von mir selbst und der Maßnahmen irgendwie beeinflusst durch diesen Angstmechanismus. Und in diesem Modell davor stehen diese beiden Sachen eigentlich nebeneinander, wobei hier so ein Interaktionseffekt noch vorhanden ist, aber diese Variable hier, die hat mit der Bedrohung nichts zu tun, ne? Und das ist einfach eine andere Argumentation von Mechanismen, die da im Spiel sind, ne? Und in eurer, was weiß ich, Abschlussarbeit oder sowas, müsst ihr bestimmt mal irgendwie so eine Synthese von verschiedenen Theorien oder Literatur irgendwie machen zu einem bestimmten Thema und müsst irgendwie sagen, was unterscheidet jetzt oder was haben diese Theorien gemeinsam, was sind die Unterschiede und genau. In dem Sinne war so diese Aufgabe gedacht. So, dann schaue ich mal auf die Uhr. Jetzt haben wir noch drei Aufgaben, die so ein bisschen klausurähnlicher sind, bei denen ihr das einfach wieder so machen könnt, dass ihr die Aufgabe lest, jetzt lest ihr natürlich schon, dass ihr die Aufgabe lest, für euch mal so hinschreibt, wie ihr das in der Klausur beantworten würdet und dann besprechen wir im Anschluss, was uns da bei der Beantwortung wichtig gewesen wäre bei der Bepunktung. Und ich gucke mal auf die Uhr, damit das auch realistisch ist. Und für diese nächste Aufgabe habt ihr insgesamt 4 Minuten Zeit. Und die Zeit läuft ab jetzt. So, Zeit ist um für die Aufgabe. Das war nicht so schwer, ne? Ne? Doch? Vielleicht? Also, 2 Kostenkomponenten beim Standardisierungsproblem. Wenn ihr das gelernt habt, sitzt das ganz fest. Es gibt einmal die Standardisierungskosten, ne, die entstehen durch die Einführung allein eines Standards, ne, und dann gibt es die Informationskosten und die entstehen dadurch, dass zwei Knoten in so einer Beziehung irgendwie, dass die inkompatibel miteinander sind, also dass sie 2 Standards haben, die inkompatibel miteinander sind und deshalb irgendwie nicht so gescheit kommunizieren können. Und das Beispiel, was wir jetzt hier angeführt haben, das sind 2 Akteure, I und J entscheiden sich irgendwie jeweils unabhängig voneinander für so einen Mobilfunkanbieter. Ne? Und Standardisierungskosten, die dann jeder von den beiden Akteuren hat, sind vielleicht die Kosten, die irgendwie im Rahmen des Vertragsabschlusses anfallen. Ne? Zum Beispiel die Einrichtungsgebühr, die dann jeder irgendwie bezahlen muss, die vielleicht bei O2 so hoch ist und bei T-Online gibt sie gerade geschenkt. Ne? Und die Informationskosten, das sind dann die Kosten, die zum Beispiel, die durch die Kommunikation zwischen den beiden anfallen. Ne? Zum Beispiel der Minutentarif, der irgendwie anfällt, das ist vielleicht auch schon ein bisschen veraltetes Beispiel, aber es soll es ja immer noch geben, solche Tarife. Ein Minutentarif, der irgendwie höher ist, wenn man zwischen 2 fremden Anbietern, 2 unterschiedlichen kommuniziert und vielleicht, wenn man den gleichen hat, gibt es dann schon so eine Flat, ne? Von die Mobile ins T-Mobile-Netz kostet es nichts zu telefonieren. Das ist soweit klar? Ja? Ist einfach, ne? So, nächste Aufgabe. 8 Minuten Zeit und ab jetzt geben Sie die vollständige Formel für das zentrale Standardisierungsproblem wieder, beschreiben Sie stichpunktartig alle Variablen und Indizes. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich noch nicht so sehr gelernt, aber probiert es vielleicht mal trotzdem. Okay, wir machen mal Wir machen mal hier schon den Cut, um es einfach nochmal kurz zu besprechen. Ihr habt jetzt natürlich noch nicht auswendig gelernt, ne? Oder noch nicht, ja, weiß nicht, inwiefern ihr euch das jetzt herleiten konntet. Ihr seht jetzt aber, einmal könnte es halt heißen, geben Sie die vollständige Formel wieder, ne? Das bedeutet wirklich die vollständige Formel und nicht so grob, was so aussieht. Und alle Variablen und Indizes, ne, kennen und beschreiben können, ne? Darauf kommt es an hier bei der Aufgabe. Bitte? Nee, wenn es vom, also das ist halt so eine allgemeine Schreibweise, ne, auf die man sich so geeinigt hat, ne? Wenn ihr jetzt hier K und M schreibt, ne, ist uns das auch egal, wenn es inhaltlich richtig ist, ja? So. Und jetzt haben wir hier die Formel und wir sagen, es gibt hier N Knoten und es gibt, jeder Knoten hat so einen Index und das ist der Index I, ja? Insgesamt gibt es N Knoten, so. Und XI ist die Variable, die anzeigt, ob Knoten I standardisiert oder nicht. Das heißt, XI ist Element von 0 oder 1. Und I ist Element der Menge 1 bis N, weil es insgesamt N Knoten gibt, ja? So, und dann gibt es hier einmal die Standardisierungskosten AI, die Knoten I hat, wenn es den Standard einführt. XI haben wir schon gesagt, das ist die Standardisierungsentscheidung und CIJ sind die Informationskosten, die Knoten I zu tragen hat, wenn er mit Knoten J kommunizieren will. Ja? So, und für das zentrale Standardisierungsproblem wollen wir uns die Gesamtkosten von so einer Lösung anschauen. Ja? Das heißt, wir müssen einmal alle Standardisierungskosten aufsummieren und wir müssen einmal alle Kommunikationskosten aufsummieren. Ne? Das ist relativ klar, das sind die Standardisierungskosten von Knoten I, falls XI gleich 1 ist, ne? Das heißt, falls Knoten I standardisiert, falls nicht, ist das 0 und die Standardisierungskosten entfallen natürlich und das summiert man auf über alle Knoten. Ne? So, und das sind die Kommunikationskosten für alle möglichen Verbindungen zwischen I und J. Deshalb haben wir hier die Doppelsumme, die einmal über I und einmal über J läuft. Ne? Und die Standardisierungskosten CIJ fallen genau dann an, wenn sowohl XIJ, nee, wenn entweder XIJ oder wenn entweder XI oder XJ den Standard nicht einführt. Dann kann man nämlich nicht miteinander kommunizieren. Also kann man diese Kommunikationskosten hier nicht einsparen. Ne? Das heißt, es geht um diesen Term hier, der immer dann 1 ist, wenn beide standardisieren. Ne? Ist klar. Wenn beide standardisieren, wird diese Klammer hier 0 und die Kommunikationskosten entfallen. Habt ihr dazu Fragen? Okay. Bitte? Okay. Ja, XI würde uns in dem Fall ausreichen. So, und jetzt haben wir noch Zeit für eine letzte Aufgabe, für die wir jetzt hier mal 10 Minuten veranschlagt haben. Weiß nicht, müssen wir noch mal schätzen. Jetzt auf jeden Fall 10 Minuten. Was sind die optimalen Lösungen dieses Standardisierungsproblems? Und das Standardisierungsproblem besteht hier aus drei Knoten, 1, 2 und 3, die alle entweder den Standard einführen können oder nicht. Und die Standardisierungskosten für die Knoten sind hier abgetragen. Der 1 hätte irgendwie 10, müsste der bezahlen, der 2 müsste 5 bezahlen, der 3 15. Und die Kommunikationskosten, sagen wir, sind in beide Richtungen gleich. Das heißt, wenn die beiden hier unterschiedliche, wenn nur einer von den beiden den Standard hat oder keiner, dann fallen hier diese Kommunikationskosten von 8 an. Ne? Und eine Lösung, was ist eine Lösung von so einem Standardisierungsproblem? Eine Lösung? Genau, es ist eine Konfiguration dieser Standardisierungsentscheidung. Ne? Hier zum Beispiel 1 standardisiert, 2 nicht, 3 nicht. Ne? Das ist eine mögliche Lösung, aber es ist vielleicht nicht die optimale, weil optimal heißt, dass die Kosten minimal sein sollen insgesamt. Ne? Okay. Dann legt einfach mal los. Ich unterbreche euch jetzt schon mal, damit wir es noch besprechen können. Wie würde man sowas angehen? Wir wollen sagen, okay, wir müssen erstmal uns einen Überblick verschaffen über die Lösungen, die es überhaupt gibt für dieses Standardisierungsproblem. Und wir haben gesagt, jeder dieser möglichen Zustände ist eine Lösung. Ne? Die haben wir hier nummeriert von 0 bis 7, hätte auch 1 bis 8 machen können, ja? Wir haben hier trotzdem mal die systematische Übersicht über alle gemacht. Genau, und diese Konfigurationen sind hier so zu lesen, 000 heißt niemand standardisiert, ne? 001 heißt nur Knoten 3 standardisiert, 010 heißt nur Knoten 2 standardisiert und so weiter. Ne? So. Und in jeder Konfiguration kann ich mir jetzt ausrechnen, wer kann mit wem umsonst kommunizieren und wer muss welche Standardisierungskosten bezahlen. Ne? Und deshalb mache ich hier für diese Lösung 1, wo nur Knoten 3 standardisiert, muss ich meine Standardisierungskosten angucken. Ne? Der Knoten 3 standardisiert für 15 Einheiten, sonst standardisiert niemand. Das heißt, es fallen keine weiteren Standardisierungskosten an und insgesamt fallen Kommunikationskosten an, weil alle irgendwie nicht gescheit miteinander kommunizieren können. Ne? Das heißt, die Summe der Informationskosten ist maximal 15 plus 8 plus 5. Ne? Genauso sieht es aus, wie du gesagt hast, auch wenn nur Knoten 2 standardisiert. So, und jetzt schauen wir uns mal hier nochmal die Lösung 3 an. 011, das heißt Knoten 2 und Knoten 3 standardisieren. Das heißt, die zahlen Standardisierungskosten 5, der zahlt 15. Das heißt, ich habe insgesamt Standardisierungskosten von 20. Und jetzt können die beiden hier für umsonst miteinander kommunizieren. Das heißt, diese Informationskosten fallen weg. Die beiden fallen aber trotzdem weiter an, weil sie mit Knoten 1 nicht standardisiert kommunizieren können. Das heißt, ich habe insgesamt 15 plus 5 nochmal 20 Einheiten Informationskosten. Ne? Das Prinzip ist, denke ich, klar. Und jetzt geht es darum noch, was sind die optimalen Lösungen. Und dann sehen wir hier, dass es einmal die Lösung ist, bei der Knoten 1 und 2 standardisieren und einmal die Lösung, in der niemand standardisiert, weil beides 28 Geldeinheiten kostet. Ne? Gibt es dazu noch Fragen? Wie gesagt, die Formulierung jetzt dieser Aufgabe ja, muss jetzt vielleicht nicht so in der Klausur kommen, vielleicht hätten wir auch gesagt, geben Sie den Rechenweg an oder sowas. Ne? Bei der Beantwortung der Frage hätte jetzt wahrscheinlich auch gereicht, die Lösung, in denen niemand standardisiert oder in denen Knoten 1 und 2 standardisiert. Ne? Das hätte jetzt nach der Frage als Antwort gereicht, wenn es so in der Klausur gekommen wäre. Ne? Da hätten wir euch die vollen Punkte gegeben. Okay. Genau. Am Freitag kommt nochmal eine inhaltliche Vorlesung und die Woche drauf machen wir nochmal so eine Fragestunde. Ne? Dann war es das mit der Übung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich wünsche euch jetzt schon mal alles Gute fürs Lernen, für die Prüfung und genau, dann sehen wir uns am Freitag. Bis dann.